ABC-Journal Streiflichter.
Und das sind die Themen. Gründerin des Taubblindendienstes der EKD wurde 80. Eine Nachricht aus Idea Spektrum. Studie bemängelt zögerlichen Ausbau von inklusivem Unterricht. Ein Artikel aus dem Evangelischen Pressedienst. Und Pilgern inklusiv. Ein Interview mit Erhard Hilmer, dem Beauftragten für die Sinnesbehindertenseelsorge und Inklusion in der Evangelischen Landeskirche Anhalts.
Ruth Zacharias, Gründerin des Taubblindendienstes der EKD, wurde 80. Aus Idea. Die Gründerin des Taubblindendienstes der EKD, Pastorin im Ruhestand Ruth Zacharias aus Radeberg bei Dresden, hat am 12. August ihr 80. Lebensjahr vollendet. Seit 1963 setzt sie sich für Menschen ein, die weder hören noch sehen können. Für Menschen mit Taubblindheit. Schätzungsweise 6.000 bis 12.000 Betroffene gibt es allein in Deutschland. Zacharias selbst erblindete im Alter von 10 Jahren. Nach dem Schulabschluss an einer Blindenschule machte sie eine Ausbildung zur Katechetin und Gemeindehelferin. Sie arbeitete in der evangelischen Blindendruckerei in Wernigerode, Harz, als Schriftsetzerin und Korrektorin. Dort begegnet sie erstmals einem Taubblinden. Obwohl es sie zunächst Überwindung kostet, spürt sie, dass Gott sie für diese Arbeit möchte, wie sie später erzählte. Sie baut eine Arbeit für taubblinde Menschen auf und gründet den Taubblindendienst in der DDR, der später Taubblindendienst der EKD wird. In Radeberg baut sie das Storchennest auf, eine Ferien- und Seelsorgestätte für Taubblinde. Seit 2008 gibt es in Radeberg ein besonderes Wohnangebot für taubblinde Menschen mit individueller Unterstützung im Alltag. Auf dem Gelände initiierte Zacharias außerdem den deutschlandweit größten botanischen Blindengarten mit heute 1300 Pflanzenarten, davon 700 Duftpflanzen. 2015 wurde die Pastorin aus der Geschäftsführung verabschiedet. Zacharias erhielt für ihr Lebenswerk vom Weltverband Deafblind International, DBI, die Auszeichnung Lifetime Award für die Förderung taubblinder Menschen. 2008 wählte die evangelische Nachrichtenagentur IDEA sie wegen ihres Engagements für Taubblinde zur Pastorin des Jahres. 2011 wurde sie mit dem Sächsischen Bürgerpreis geehrt.
Studie bemängelt zögerlichen Ausbau von inklusivem Unterricht. Die meisten Eltern befürworten gemeinsames Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern. Dennoch tut sich Deutschland bei der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention schwer. Gütersloh, EPD. Der Ausbau des gemeinsamen Unterrichts von Schülern mit und ohne Behinderung kommt laut einer neuen Studie nur schleppend voran. Der Anteil der Kinder, die an Förderschulen unterrichtet werden, sei in den letzten 10 Jahren kaum gesunken und in manchen Bundesländern sogar gestiegen, erklärte die Bertelsmann-Stiftung bei der Vorstellung der Untersuchung am 25. Juni in Gütersloh. Während im Schuljahr 2008-2009 4,8% der Mädchen und Jungen der 1. bis 10. Klassen Förderschulen besuchten, waren es demnach 2018-2019 immer noch 4,2%. Der Verband Bildung und Erziehung erklärte, Versprechungen der Politik reichten nicht aus, an Schulen müssten auch die Voraussetzungen geschaffen werden. Der Blick in die Bundesländer zeige beim Abbau des exklusiven Lernens große Unterschiede, heißt es in der Studie. Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg und das Flächenland Schleswig-Holstein machten demnach in dem 10-Jahres-Zeitraum deutliche Fortschritte. In Ländern wie Baden-Württemberg, Bayern oder Rheinland-Pfalz sei der Anteil der Kinder und Jugendlichen auf Förderschulen jedoch noch gestiegen. Diese sogenannte Exklusionsquote liegt den Angaben zufolge zurzeit zwischen 0,9% in Bremen und 6,1% in Sachsen-Anhalt. In Nordrhein-Westfalen beträgt sie 4,6%. Punktuelle Fortschritte. Mehr als 10 Jahre nach dem Beitritt zur UN-Behindertenrechtskonvention tue sich Deutschland trotz punktueller Fortschritte bei der Annäherung an deren Vorgaben schwer, beklagte die Stiftung. Mit einer Trendwende sei laut einer Vorausberechnung der Kultusministerkonferenz auch in den kommenden Jahren nicht zu rechnen. Dabei befürworten der Studie zufolge mit 94% fast alle Eltern schulpflichtiger Kinder das gemeinsame Lernen von Schülern mit und ohne körperliche Beeinträchtigung. Auch der inklusive Unterricht mit Kindern mit Sprach- oder Lernschwierigkeiten stößt mit 71% bzw. 66% auf breite Zustimmung, wie eine von der Stiftung in Auftrag gegebene Umfrage ergab. Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf erzielten in inklusiven Klassen durchschnittlich bessere Resultate und erreichten öfter den Hauptschulabschluss als jene in Förderschulen, heißt es in der Untersuchung weiter. Der nachweisliche Lernerfolg und die positiven Einstellungen der Eltern zeigten, dass mehr Inklusion möglich sei, sagte der Vorstand der Bertelsmann Stiftung Jörg Dräger. Die Politik solle sich diesen Rückenwind zunutze machen und in den nächsten Jahren deutlich mehr Mut zur Inklusion zeigen, meinte Dräger. Inklusionsfreundliche Schulkultur. Mütter und Väter inklusiv lernender Kinder seien zudem laut der Umfrage insgesamt zufriedener mit den Schulen, Klassen und Lehrern. Demgegenüber äußerten sich Eltern, deren Söhne und Töchter eine nicht inklusive Schule besuchten, verhalten zu den Potenzialen von Inklusion. Kritische Rückmeldungen habe es vor allem zur Raum- und Personalausstattung inklusiver Schulen gegeben, sowohl von Eltern als auch von Lehrern. Aktuelle Befragungen unter Lehrern zeigten laut Bertelsmann Stiftung zudem, dass sich ein Drittel bis die Hälfte für die Arbeit in inklusiven Klassen unzureichend vorbereitet und schlecht begleitet fühlt. Der Verband Bildung und Erziehung mahnte mehr Unterstützung für die Schulen an. Das beginne bei den schulbaulichen Voraussetzungen, reiche über eine inklusionsfreundliche Schulkultur und müsse die Fortbildung der Lehrer unbedingt im Blick haben, erklärte der Bundesvorsitzende Udo Beckmann. Die Schulschließungen wegen der Corona-Pandemie hätten außerdem gezeigt, dass wir insbesondere für die Kinder mit Förderbedarf kaum Lösungen anbieten können und sie gleichzeitig nur sehr eingeschränkt von ihren Eltern unterstützt werden können, heißt es. Auch bei den Schulöffnungen werde an diese Kinder kaum gedacht. Für die vorgelegte Studie hat die Bertelsmann Stiftung nach eigenen Angaben aktuelle Dokumentationen der Kultusministerkonferenz ausgewertet. Außerdem seien im Sommer 2019 rund 4000 Eltern schulpflichtiger Kinder repräsentativ zu ihrer Sichtweise auf schulische Inklusion befragt worden.
Heute machen wir uns auf eine kleine Reise nach Sachsen-Anhalt und treffen sozusagen auf dem Wege Erhard Hilmer. Er ist Beauftragter für die Sinnesbehindertenseelsorge und Inklusion in der evangelischen Landeskirche. Und die heißt nicht Sachsen-Anhalt, sondern Anhalts. Hallo und guten Tag.
Ja, hallo, guten Tag.
Sie sind in den letzten Monaten immer wieder auf besondere Weise unterwegs gewesen. Was haben Sie denn da angeboten und durchgeführt?
Ja, also wir haben überlegt, wie wir sozusagen auch mit der gegenwärtigen Situation umgehen können. Ich hatte schon im letzten Jahr angedacht, sozusagen, oder schon das zweite Mal angedacht, so müsste man es eigentlich sagen, eine Pilgertour anzubieten, eine inklusive Pilgertour, also für Menschen mit und ohne Handicap. Und die ist dann aufgrund der gegenwärtigen Situation von Corona so nicht zustande gekommen, wie sie eigentlich geplant war. Das war eine mehrtägige Tour im Harz, in ein Ferienhaus, relativ separiert, eigentlich sehr schön, aber ist dann eben nicht zustande gekommen, leider. Und deswegen haben wir überlegt, wie man da vielleicht auch einen Ausgleich schaffen könnten und sind drauf gekommen, dass wir ja auch solche Pilgertouren oder Pilgerwanderungen anbieten können, die nicht über mehrere Tage stattfinden, sondern sozusagen an einem festen Termin in der Woche zum Beispiel und das über einen gewissen Zeitraum, also Tagestouren, die sozusagen regelmäßig wiederkommen. Und dafür haben sich jetzt die Schulferien angeboten und wir haben 6-mal sozusagen eine Pilgertour angeboten und die ist auch eigentlich ganz gut angenommen worden, wo wir also zu einem Tag miteinander unterwegs waren. Und es gab auch ein paar Personen, die waren dann wirklich an allen Terminen mit dabei, an allen 6 Terminen. Und das waren Touren, die waren an unterschiedlichen Orten in unserer Landeskirche und waren auch sehr unterschiedlich von den Dingen, die wir erlebt und wahrgenommen haben. Aber sie waren immer so etwa auch in der Entfernung von 15, 20, manchmal sogar 25 Kilometer. Also durchaus auch für Menschen, die ja doch auch einigermaßen gut zu Fuß sind. Das war so ein bisschen die Grundvoraussetzung.
Ja, und das ist ja schon ein ganz schöner Abschnitt, ganz schöner Weg. Diese Touren standen unter einem bestimmten Thema, Grenzwege, Erfahrungswege, Vertrauenswege. Welche Erfahrungen haben denn die Teilnehmer und Sie selber bei diesen Touren gemacht?
Ja, also die Teilnehmer waren doch sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Hintergründe, die sie mitgebracht haben. Und ich fand das also ganz spannend, wie schnell und wie offen sie sich doch auch auf die anderen sozusagen in der Gruppe eingeladen haben von ihren eigenen Erfahrungen. Das ist ganz unterschiedlich.
Die Telefonverbindung bereitet uns ein paar technische Probleme. Deshalb spreche ich hier die Antwort auf diese Fragen ein. Das Pilgern steht nicht nur, aber auch in einer besonderen christlichen Tradition. Spiegelt sich das in Ihrem Angebot wider? Und wie ist es, wenn Menschen ohne religiösen oder christlichen Hintergrund teilnehmen möchten? Und die Antwort von Erhard Hilmer, die er mir dann per E-Mail nachgereicht hat: Pilgern spielt wahrscheinlich in allen Religionen eine mehr oder weniger große Rolle, ist ja auch etwas ganz Menschliches und ist wahrscheinlich auch als eine Art Gegenbewegung in unserer Zeit attraktiv geworden. Entschleunigung, sich selbst finden, achtsame Wahrnehmung, Gesundheitsaspekt, also sehr vielschichtig. In der traditionellen christlichen oder katholischen Tradition hat Pilgern oft eher eine direkte Nähe zu Bußvorstellungen aus einer Sünden- und Opfertheologie. Deutlich ist dies oft noch in den Wallfahrttraditionen der katholischen Kirche. Im protestantischen Raum spielt das Thema eher in jüngerer Zeit wieder eine Rolle und wird bei manchen dann leider sehr schnell mit traditionellen Bußritualen in eins geworfen. Daneben hat sich ein eher recht weltliches Verständnis von Pilgern, zum Beispiel auf dem Jakobsweg, entwickelt, gab es aber vermutlich auch schon zu früheren Zeiten. Mir sind eher die menschlichen, sozialen und psychologischen Aspekte beim Pilgern wichtig. Die sind zwar auch mit religiösen oder theologischen Vorstellungen verbunden und können so punktuell auch für eine Annäherung daran hilfreich sein. Da wäre jedoch die entscheidende Blickrichtung vom Menschen ausgehend und nicht von einer Institution oder menschlichen Vorstellung, die aber jeweils natürlich einen wichtigen Hintergrund haben. Somit kann ich mir vorstellen, und das zeigt auch meine Erfahrung, dass auch Nicht-Christen mit Pilgern etwas anfangen können. Voraussetzung dafür, egal ob alleine oder in einer Gruppe, ist allerdings, sich auf sich selber und auf andere, die unterwegs sind, einzulassen. Und das heißt gegebenenfalls auch, sich in Frage stellen zu lassen. Und mit diesem Hintergrund versuche ich auch, meine inhaltlichen Impulse zu setzen. Alles ist aus meiner Sicht immer ein Angebot. Und nun weiter in dem Interview mit einer etwas besseren Telefonverbindung. Nun waren diese Pilgertouren explizit als inklusive Pilgertouren ausgeschrieben. Erzählen Sie etwas dazu. Was war da genau das Anliegen und wie hat sich das dann geäußert?
Also ich glaube, das ist noch etwas, was auch wachsen kann, was schon ein Stück weit gewachsen ist, aber wo natürlich auch da noch Dinge noch anders auf den Weg gebracht werden könnten. Inklusion ist ja für mich auch ein bisschen was man vielleicht gar nicht so merkt. Muss in der Gruppe. Ich würde dann auch gar nicht so ganz genau sagen, wer jetzt sozusagen von den Menschen wirklich, wenn man es mal so sagt, auch einen Hintergrund hat mit irgendeinem Handy. Das ist man gar nicht so einfach festzulegen und das ist ja schon mal gut so.
Die Pilgertouren stehen natürlich auch blinden und sehbehinderten Menschen offen, aber welche Anforderungen würden an solche Menschen gestellt, wenn sie sich bei Ihnen dazu anmelden würden?
Also eigentlich nur die Anforderung, die an alle anderen auch gestellt wird, dass sie nämlich so eine Strecke von ungefähr 15 bis 20 Kilometer an einem Tag, also innerhalb, so das ist eine Ganztagestour, in der Zeit dann auch bewältigen können. Da gibt es natürlich auch, wenn es dann wirklich aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, natürlich auch Möglichkeiten, das irgendwie auch abzukürzen. Also das kriegt man dann schon irgendwie auch hin. Aber eigentlich ist die einzige Grundvoraussetzung, und die habe ich auch bewusst gewählt. Man kann das auch anders machen, auch inklusive des Pilgern kann man natürlich auch anders gestalten. Kürzere Strecken, aber die Erfahrung ist natürlich dann, dass die Menschen, die dann kommen, auch ganz anders sozusagen da unterwegs sind. Und das war jetzt auch ein Versuch und der hat eigentlich grundsätzlich funktioniert. Und ich denke auch bei Menschen mit Sehbehinderung, auch Blinde, gibt es genügend, die auch diese Strecke durchaus auch gerne bewältigen, vielleicht oft die Möglichkeit zu haben. Und man müsste natürlich dann im Vorfeld schauen, wie das mit einer Assistenz sozusagen aussieht. Aber das ist eine Geschichte, die man dann einfach klären kann, aus meiner Sicht.
Wie ist das mit der Versorgung von Essen und Trinken? Macht das jeder selbst?
Das war jetzt so, dass wir grundsätzlich das so gehabt haben, dass das jeder selbst macht, also jeder selbst mitbringt. Essen und Trinken, das hat natürlich zum einen ein bisschen Corona geschuldet, aber andererseits ist es auch so, wenn wir mit Gruppe unterwegs sind in der Wanderung, ist dann, wenn es überhaupt möglich ist, irgendwo einzukehren und da vielleicht Mittagessen dann einzunehmen, dass das natürlich einfach eine Zeitfrage ist, in so einer Gruppe auch dann vorangemeldet werden muss und solche Dinge. Die sind aus meiner Sicht, und das hat es auch gezeigt, nicht wirklich nötig. Machen die Vorbereitung und auch die Tour selbst einfach unnötig schwierig. Wir haben dann manchmal hinterher noch, wenn das sich anbot, für die Leute, die es noch wollten, vielleicht noch einen Kaffee und ein Eis und sowas zu uns genommen, auch in der Gruppe, wenn das funktioniert hat, dass wir irgendwo da auch als kleine Gruppe da auch in eine Gaststätte konnten oder in eine Eiscafé. Das haben wir auch einfach gemacht. Das ist natürlich möglich, aber so während der Tour selbst, ich finde es sowieso schöner, gerade wenn das Wetter einigermaßen ist, dass man dann im Freien irgendwo auch eine längere Pause macht. Also längere Pausen heißt in dem Falle dann ungefähr eine Stunde Mittagspause. Und da hat man dann noch genügend Zeit, was zu essen und sich dann auch nochmal in der Form dann auch miteinander dann auch, auszutauschen. Das wurde auch ausgiebig genutzt. Und das ist in Gaststätten manchmal einfach gar nicht möglich so.
Wir befinden uns in einer Krise. Solch eine Tour an der frischen Luft sozusagen ist sicherlich auch eine Möglichkeit, um praktisch damit umzugehen, oder?
Aus meiner Sicht schon, ja. Und ich glaube, die Leute haben das auch sehr angenehm und auch ernst genommen miteinander da. Und also ich fand das als eine durchaus gute Variante sozusagen, auch mit den Beschränkungen, die es jetzt im Moment gibt für Veranstaltungen, auch miteinander einfach auch unterwegs zu sein.
Wie sieht es aus? Wird es diese Tour nächstes Jahr wieder geben? Wird es eine Fortsetzung geben?
Also ich bin gerade dabei, das sozusagen zu gestalten. Es wird eine Fortsetzung geben, so wie es jetzt aussieht, diesen Jahr noch, also es wird die Touren weitergeben, dann nicht jede Woche, sondern einmal im Monat, so habe ich es erstmal angedacht. Also das heißt, für den September, für den Oktober und für den November wird es eine Tour geben in ähnlichem Umfang und an anderen Orten wieder. Das liegt einfach auch daran, dass eine Reihe von denen, die mit waren, doch gesagt haben, auch es wäre schön, wenn das irgendwie weitergeht. Und da werden wir jetzt mal schauen, ob das nicht nur ein Anspruch oder ein Wunsch ist, sondern ob es dann wirklich auch so funktioniert. Bisher waren wir immer so Gruppen von etwa 10 bis 15 Leute und das finde ich auch eine schöne Größe dafür. Und wenn die so wieder auch zustande kommen, dann wäre das also etwas, wo ich sage, ja, das funktioniert und das hat auch durchaus etwas, wo man sagt, das kann man auch weiter so fortführen. Nächstes Jahr, wenn das funktioniert, auch. Und ich habe auch für den Sommer durchaus jetzt schon mal im Blick, dass wir da vielleicht doch noch mal eine Mehrtagestour anbieten. Bisschen anders dann wieder, wie es in diesem Jahr war. Aber da müssen wir natürlich auch erstmal noch ein bisschen schauen, wie sich die Corona-Geschichte sozusagen irgendwie entwickelt. Aber das ist angedacht.
Können sich auch Menschen anmelden, die nicht der Anhaltinischen Kirche oder aus Sachsen-Anhalt kommen?
Ja. ganz klar. Also das sind, ich gucke da überhaupt nicht drauf, was die für einen Hintergrund haben, ob sie einen kirchlichen Hintergrund haben oder nicht, ob sie aus einer anderen Landeskirche oder aus einer anderen Kirche kommen. Das spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, ob sie sich auf diese Form der Veranstaltung einlassen wollen. Und ich sage mal so, auch nicht jeder ist ja so ein reiner Gruppenmensch. Obwohl das in dieser Gruppe natürlich auch durchaus so ist, dass man sich auch da auch einfach ein bisschen zurückziehen kann. Wir werden ja auch, haben wir den Touren immer gemacht, auch einen Teil der Touren mal eine halbe Stunde auch schweigend zu laufen. Also wer sich da jetzt nicht irgendwie ständig mit irgendjemandem unterhalten will, ist dann auch kein Problem. Aber wir sind natürlich als Gruppe unterwegs und müssen dann auch ein bisschen, und das ist ja auch der Hintergrund der ganzen Sache, auch aufeinander einfach ein bisschen achten, ein bisschen das auch wahrnehmen, den anderen und natürlich auch die Umgebung. Aber das ist eher die Grundvoraussetzung, dass man sich auf so eine Gruppenveranstaltung als solches sozusagen einlassen möchte.
Das inklusive Pilgern ist ja nur ein Teil innerhalb Ihrer Arbeit. Die Schwerhörigen- und Gehörlosenseelsorge, die Sehbehinderten- und Blindenseelsorge und die Inklusion in Schule und Gemeinde, das sind Ihre Arbeitsfelder. Es ist natürlich ein Anachronismus, wenn ich sage, erklären Sie uns doch möglichst kurz, wie bekommen Sie das unter einen Hut? Wie sieht Ihr Dienst ganz praktisch aus?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich manchmal so auch immer mal wieder neu, wie ich das unter einen Hut kriege. Irgendwie funktioniert es bisher und auch mit den veränderten Dingen, die uns jetzt irgendwie auch berührt haben, funktioniert es auch. Für mich ist so ein bisschen die große Klammer eigentlich die Inklusion. Und da ist dann schon so, dass dann auch unter diesem Bereich natürlich einiges gut passt, also manches nicht ganz so. Aber gerade dadurch, dass wir auch in Anhalt zum einen sehr kleine Strukturen haben und sehr kleine Gruppen haben, ist eigentlich so dieser inklusive Gedanke gar nicht anders sozusagen zu bewerkstelligen. Also wir haben keine eigenen Gemeinden für die Blinden und Sehbehinderten oder für die Gehörlosen. Das gab es in Anhalt eigentlich so noch nie. Und das ist natürlich, dass das auch ein bisschen erleichtert sozusagen auch die Arbeit. Der Blick auf die Inklusion ist sozusagen in der Form ein bisschen dazugekommen und wird sich aber wahrscheinlich auch in den anderen Landeskirchen in den nächsten Jahren aus meiner Sicht doch auch nochmal verändern. Also die klassischen Formen der Seelsorgearbeit werden sich aus meiner Sicht einfach verändern und verändern müssen. Und da kommen natürlich dann schon wieder sozusagen die erstmal sehr breit gefächerten Arbeitsbereiche in irgendeiner Form auch wieder ein bisschen näher zusammen.
Das ist ein Thema, das wir bestimmt noch weiter verfolgen und besprechen werden. Ich habe jetzt gesprochen mit dem Diplom-Theologen Erhard Hilmer von der Evangelischen Landeskirche Anhalt. Er hat sein Büro in der Evangelischen Grundschule in der Schillerstraße 37 in 06844 Dessau-Rosslau und ist telefonisch erreichbar unter 0174 247 2983. Falls Sie sich vielleicht für eine inklusive Pilgertour anmelden möchten, geht das auch per E-Mail unter erhard mit einem weichen D. Hilmer, nur mit einem L, @kircheanhalt in einem Wort.de. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ganz vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten die Streiflichter, eine Rubrik des ABC-Journals mit Informationen aus den Arbeitsbereichen christlicher Blindendienste, Seelsorge und Diakonie, produziert beim COM-IN-Netzwerk, gesprochen von Roland Kurzweg und Markus Wetterauer, Redakteur am Mikrofon Jörg Sorge.